Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Unsere Themen. Die syrische Armee geht nun offenbar mit aller Gewalt auch in der drittgrößten Stadt Homs gegen die Proteste vor. Der Auslandschef der Londoner Times wurde in Homs festgehalten und er schildert uns, wie er Zeuge wurde von Massenverhaftungen.
In the detention center where I was held were scores of young men locked up behind a steel door. And while I was detained, quite a number more were brought in various states of fear or defiance.
Dann Besuch im Forschungslabor von Skype, dem Internetdienst, der plötzlich milliardenwert ist. Ägypten 3 Monate nach der Revolution. An der Korruption hat sich vorerst nichts geändert. Und Glitter und Politik. Begünstigt Gunn nur den französischen Film oder auch das französische Präsidentenpaar? Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Jonathan Fisch mit den Nachrichten.
Die Europäische Union bereitet nun auch Sanktionen gegen den syrischen Präsidenten Assad vor. Gestern war bereits gegen 13 andere ranghohe Syrer ein EU-Einreiseverbot verhängt worden. Davon unbeeindruckt geht die syrische Regierung weiterhin mit Gewalt gegen Regimekritiker vor. Laut Aussagen von Augenzeugen feuerte die Armee mit Panzern und Maschinengewehren auf mehrere Quartiere in der Stadt Homs im Westen Syriens. Dabei seien mindestens 5 Personen ums Leben gekommen. Die Europäische Union will im libyschen Rebellenzentrum Benghazi ein Büro eröffnen. Das kündigte die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton in Straßburg an. Ziel sei es, den Menschen an Ort und Stelle besser helfen zu können, sagte Ashton vor dem Europaparlament. In der Stadt Misrata im Westen Libyens haben die Rebellen die Truppen von Machthaber Gaddafi offenbar etwas zurückgedrängt. Die Rebellen hätten nach heftigen Kämpfen das Gelände des Flughafens unter ihre Kontrolle gebracht, berichtet der Sender Al Jazeera. Die Schweiz will Ägypten die blockierten Vermögenswerte des gestürzten Präsidenten Mubarak zurückgeben. Allerdings wird das Geld nur dann nach Kairo überwiesen, wenn die Vermögen unrechtmäßig erworben wurden. Es sei nun Sache der ägyptischen Justiz, dies zu beweisen, heißt es in einer Mitteilung des Außendepartements in Bern. Es geht um blockierte Vermögenswerte in der Höhe von 410 Millionen Franken. Sollte die Schweiz künftig mit einer großen Zahl von Flüchtlingen konfrontiert werden, dann brauche sie neue Führungsinstrumente, sagt der Bundesrat. Er hat deshalb die Bildung eines Sonderstabes Asyl bewilligt. In diesem Stab, dem auch Vertreter der Kantone angehören werden, sollen Informationen gesammelt, Entscheide vorbereitet und anschließend deren Umsetzung überwacht werden. Derzeit herrsche aber keine außerordentliche Lage, betonte Bundesrätin Sommaruga. Die Instrumente seien für die Zukunft ins Leben gerufen worden. Der vielgescholtene Bundesanwalt Erwin Bajeler muss weiter um seine Wiederwahl bangen. Bei der heutigen Anhörung vor der Gerichtskommission des Parlaments wurde ein Antrag gestellt, Bajeler nicht zur Wiederwahl zu empfehlen. Es gehöre aber zum ordentlichen Vorgehen, dass Bajeler zu den Vorwürfen Stellung nehmen könne, sagt Reto Wehrli, der die Gerichtskommission präsidiert.
Ihm wird jetzt Frist gegeben, sich dazu zu äußern, sei es schriftlich und oder mündlich an der nächsten Sitzung, die wir am 25. Mai haben werden. Und dann wird voraussichtlicherweise entschieden werden, ob wir der Bundesversammlung beantragen, Wahl oder nicht Wiederwahl.
Zuletzt waren die Staatsanwaltschaft des Bundes und deren Chef Bajeler wegen der herben Niederlage im Hohlenweger-Prozess in die Kritik geraten. Der Internetsuchdienst Google droht damit, sein Angebot Street View in der Schweiz nicht mehr anzubieten. Sollte das Bundesgericht zu einem ähnlichen Schluss kommen wie das Bundesverwaltungsgericht, dann werde Street View in der Schweiz eingestellt, schreibt der Konzern. Vor gut einem Monat hatte das Bundesverwaltungsgericht dem eidgenössischen Datenschützer Recht gegeben. Google muss Personen, die trotz automatischer Verwischung erkennbar sind, von Hand unkenntlich machen. Google selbst bezeichnet dies als zu aufwendig. Dänemark will an der Grenze zu Deutschland wieder permanente Grenzkontrollen einführen und auch Schranken aufstellen. Der dänische Finanzminister bestätigte in Kopenhagen, seine Minderheitsregierung und die rechtspopulistische Volkspartei hätten dies beschlossen. Damit sollen illegale Flüchtlinge und kriminelle Banden an der Einreise gehindert werden. Solche Kontrollen sind im Schengen-Raum nur bei einer schwerwiegenden Bedrohung der inneren Sicherheit vorgesehen. Die EU-Kommission will mit einer Reaktion auf die dänischen Pläne aber noch abwarten, bis sie über die Maßnahmen offiziell unterrichtet wird. In Griechenland haben Zehntausende gegen die Sparpläne der Regierung protestiert und sind heute nicht zur Arbeit gegangen. Der Streik legte das öffentliche Leben lahm. Nach einer friedlichen Kundgebung in Athen kam es zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten. Zum Generalstreik, dem zweiten in diesem Jahr, hatten die beiden größten Gewerkschaften aufgerufen. Der weltgrößte Autohersteller Toyota hat im abgelaufenen Geschäftsjahr seinen Gewinn verdoppelt, trotz der Naturkatastrophe in Japan. Der Gewinn stieg auf umgerechnet 4,4 Milliarden Franken. Dazu beigetragen hätten unter anderem mehr Verkäufe in Schwellenländern und Einsparungen, teilt das Unternehmen mit. Nach dem Erdbeben und dem Tsunami vor 2 Monaten war die Produktion bei Toyota eingebrochen, wegen Schäden in den Werken und bei Zulieferern. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.563 Punkten plus 0,6%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.674 Punkten minus 0,7%. Der Euro wird zu 1.2626 gehandelt, der Dollar zu 88,39 Rappen. Das Wetter. Am Abend gibt es vor allem über den Bergen einige Schauer oder Gewitter. Am Donnerstag setzt am Morgen vom Jura her Regen ein. In den Alpen und im Süden ist es zuerst noch teils sonnig. Am Nachmittag und Abend gehen verbreitet teils kräftige Schauer oder Gewitter nieder. Die Temperatur erreicht im Norden 21 und im Süden 24 Grad. Am Freitag wird es im Norden wieder meist sonnig bei 21 Grad. Im Süden und in den Alpen ist es nur teils sonnig mit einigen Schauern oder Gewitter. Im Tessin wird es rund 25 Grad warm.
Repression in Syrien, Gespräch mit dem Auslandschef der Times, der trotz Einreisesperre in Homs war. Dann...
And this is our sauna. Like as you said, when you bike to work, you can have a shower here. You can change and you can go to work.
Ein Forschungslabor mit Sauna für Mitarbeiter aus 40 Nationen. Besuch beim Internetdienst Skype in Estland. Auf der Teppichetage an der Straßenkreuzung in der Amtsstube ohne Schmiergeld geht nichts. Auch im neuen Ägypten. Außerdem.
The danger is not over, but this flood is within the design capacity of the system.
Das System kann mit dieser Flut umgehen. Gespräch mit dem Überschwemmungshistoriker über das Mississippi-Hochwasser, das aktuelle und all die anderen. Cannes war einst ein demokratischer Gegenentwurf zu Venedig, doch ist das wichtigste Filmfestival wirklich unabhängig von der Politik? Und schließlich Energieeffizienz. Braucht's dafür ein Gütesiegel? Der Kanton Bern entscheidet an der Urne. In Syrien geht das Regime von Präsident Assad weiterhin mit militärischer Härte gegen die Oppositionsbewegung vor. In Homs, der drittgrößten Stadt des Landes, habe die Armee mehrere Vororte und ein Stadtquartier abgeriegelt. Telefonleitungen und Strom seien gekappt. Die Armee habe mit Panzergranaten gefeuert. Auch Gewehrfeuer sei zu hören gewesen. Das melden Menschenrechtsbewegungen. Syriens staatliche Nachrichtenagentur Sana berichtet, die Sicherheitskräfte hätten in und um Homs Dutzende von bewaffneten Terroristen festgenommen. Zunächst der Bericht von Auslandredaktor Joe Schelbert.
Trotz der anhaltenden Proteste gibt sich Syriens Regime siegesgewiss. Deren Sprecherin erklärte, die Welt erlebe jetzt gerade das Ende des Aufstands. Der kritische Moment für die syrische Regierung sei vorbei, die Extremisten besiegt. Bald würden die wirklichen Forderungen des Volkes wieder gehört werden. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon appellierte an Syriens Präsident Assad, die anhaltenden Massenverhaftungen zu stoppen und den Ruf nach Freiheit zur Kenntnis zu nehmen. Er forderte Syrien auf, den UNO-Organisationen Zugang zu den abgeriegelten Ortschaften zu gewähren. Auch der Schweizer UNO-Botschafter verurteilte die Menschenrechtsverletzungen und das gewalttätige Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen die friedlichen Demonstranten. Er verlangte vom UNO-Sicherheitsrat, sich ebenso engagiert für den Schutz der Zivilpersonen in Syrien einzusetzen, wie er dies in Libyen und in der Elfenbeinküste getan habe. In New York hieß es zudem aus UNO-Kreisen, Syrien werde wohl aus Angst vor einer drohenden Niederlage seine Kandidatur für einen Sitz im UNO-Menschenrechtsrat zurückziehen. 25 internationale Nichtregierungsorganisationen hatten gegen eine Kandidatur Syriens eine Kampagne gemacht. In Syrien selbst sind nach Angaben der Protestbewegung seit dem Wochenende erneut gegen 600 Oppositionelle festgenommen worden. Insgesamt seien 9000 Demonstranten zurzeit in Haft. In der Hafenstadt Banias allerdings ließ das Regime heute gegen 300 der in der letzten Woche festgenommenen Demonstranten wieder frei. Menschenrechtsaktivisten bestätigten diese Angaben, erklärten jedoch, dass in Banias noch immer 200 Oppositionelle, darunter die wichtigsten Führer, in Haft seien. Zudem sei die Stadt noch immer militärisch besetzt, Panzer patrouillierten in den Straßen. Laut syrischen Menschenrechtsorganisationen sind seit Beginn der Proteste 621 Zivilisten und 120 Angehörige der Sicherheitskräfte ums Leben gekommen. Die syrische Regierung bestreitet die Zahlen und spricht von 100 getöteten Soldaten.
Joe Schelbert. Syrien ist weiterhin für Journalisten geschlossen. Präsident Assad will keine ausländischen Zeugen für die gewaltsame Unterdrückung der Protestbewegung. Martin Fletcher war dennoch dort. Der Auslandschef der Londoner Times kam letzte Nacht von einer sechstägigen Reise mit Touristenvisum zurück, die in der Stadt Homs mit seiner vorübergehenden Festnahme endete. Ich habe Fletcher heute Nachmittag in Beirut erreicht und ihn gefragt, was er in Homs gesehen habe.
Homs was incredibly tense. The streets were half deserted.
Die Atmosphäre in Homs war äußerst angespannt. Die Straßen waren fast leer, die Menschen getrauten sich kaum aus ihren Häusern. Überall im Zentrum sah man bewaffnete Sicherheitsleute und die Verwaltungsgebäude waren verbarrikadiert mit Sandsäcken und Geschützstellungen. Die Stadt war weitgehend abgeriegelt, vor allem gegen Norden und an den großen Kreuzungen standen Panzer. Ich zählte mindestens 100 bereit zum Einsatz. Bewohner, mit denen ich sprechen konnte, berichteten von Gefechten und Explosionen, von Krieg sogar, und sie warnten mich, nach 7 Uhr abends mein Hotel zu verlassen.
Das heißt, die dramatischen Berichte, die wir in den letzten Stunden gehört haben von Menschenrechtsaktivisten aus Syrien, darüber, dass heftig geschossen werde, sogar aus Panzern in Homs, die klingen plausibel?
Man muss sich bewusst sein, dass beide Parteien in diesem Konflikt ihre Interessen haben und zuweilen übertreiben. Aber ich glaube, dass die Regimegegner weniger Lügen verbreiten als die Regierung. Was ich Ihnen sagen kann, ich wurde für 6 Stunden festgenommen und in der Zeit habe ich gehört, wie geschossen wurde. Ob auch aus Panzern, das kann ich nicht sagen. An dem Ort, wo ich festgehalten wurde, habe ich hingegen eine sehr große Zahl von jungen Männern gesehen, hinter Gittern. Und ständig wurden weitere hereingeführt, die einen verängstigt, andere wütend. Die Sicherheitskräfte gehen also ganz offensichtlich herum und verhaften Leute, junge Leute in sogenannt kampffähigem Alter.
Mit anderen Worten, was Sie gesehen haben, lässt klar den Schluss zu, dass hier das Regime versucht, mit aller Gewalt möglichst allen Protest im Keim zu ersticken.
Ja, ganz offensichtlich versuchten sie, die Proteste in Homs zu zerschlagen. Aber wenn sie nach Damaskus, in die Hauptstadt gehen, sehen sie ein ganz anderes Bild. In Damaskus ist es ruhig, außer am Freitag, als die Stadt voller Sicherheitsleute war. Wer Damaskus besucht, merkt praktisch nichts von den Unruhen im Land. Nur in der Stadt gibt es praktisch keine Touristen mehr. Ich habe gerade mal 2 ausländische Besucher gesehen.
Gab es andere Regionen, die Sie gesehen haben, die Stadt Dara, dieses erste Zentrum des Protests im Süden zum Beispiel?
What I had to do, because I was posing as a tourist, was go to areas, to places that tourists might go to.
Nun, ich war ja offiziell als Tourist unterwegs, also war ich an Orten, wo Touristen normalerweise hingehen. Ich fuhr also nach Bosra, ungefähr 40 Kilometer von Dara entfernt. Auf dem Weg dorthin sah ich, dass jede Ausfahrt nach Dara blockiert war und gesichert von vielen Panzern und Militärs. Die Stadt war also ganz offensichtlich abgeriegelt. In Bosra selbst waren überall Spuren eines Aufstands sichtbar. Zerstörte Barrikaden, zerrissene Poster mit dem Bild von Präsident Assad, die Polizei und andere Verwaltungsgebäude niedergebrannt. Man erzählte mir, dass die Leute derart wütend darüber gewesen seien, über das, was in Dara passiert sei, dass auch sie auf die Straße gegangen seien.
And they were so angry at what had happened that they had staged their own protests.
Man hat viel in den letzten Wochen gesagt, die Protestbewegung sei alles in allem zu schwach, um das Regime Assad ernsthaft zu gefährden. Sehen Sie das auch so?
I would put it this way. I would say the protest movement is the strongest and biggest challenge that there has been to the Assad dynasty.
Ich würde es so sagen. Die Protestbewegung ist die größte Herausforderung, vor der die Assad-Dynastie je gestanden hat. Aber sie zählt nur Zehntausende und nicht Hunderttausende von Menschen. Und sie ist zersplittert, über das ganze Land verteilt und verfügt weder in Damaskus noch in Aleppo über genügend Rückhalt. Und Präsident Assad genießt noch immer Unterstützung in der Bevölkerung, denn viele fürchten, dass das Land, falls Assad stürzen würde, ins Chaos abgleitet, wie einst der Irak oder Libanon. Außerdem hält die Armee im Gegensatz zu jener in Libyen oder Ägypten weiterhin geschlossen und loyal zum Präsidenten und geht, wenn nötig, gegen das eigene Volk vor.
Kaum mehr Touristen, sagten Sie. Was heißt das? Was sind die Folgen wirtschaftlich für das Land?
The Syrian economy is in a very bad state.
Die syrische Wirtschaft ist in einem sehr schlechten Zustand. Der Tourismus trägt 15% zur jährlichen Wirtschaftsleistung bei. Aber zurzeit läuft in der Branche gar nichts. Syrien ist ein sehr schönes Land mit vielen Sehenswürdigkeiten. Aber es geht niemand hin. Es ist ein ernsthaftes Problem. Die Regierung wird es vielleicht schaffen, die jetzigen Proteste niederzuschlagen. Aber wenn es mit dem Land wirtschaftlich weiter bergab geht, dann wird wohl irgendwann auch der Mittelstand auf die Straße gehen. Er, der sich derzeit kaum am Aufstand beteiligt. Und es ist gut möglich, dass sich das Regime in 6 oder 12 Monaten mit Unruhen konfrontiert sieht, die weit größer und bedrohlicher sein werden als die, die wir jetzt erleben.
Martin Fletcher von der Londoner Times über seine Eindrücke in Syrien. Es war ein historischer Tag heute vor 3 Monaten in Ägypten, der Tag, an dem das System Mubarak einstürzte, an dem Hosni Mubarak nach 30 Jahren autoritärer Herrschaft abdankte. Das war eine der Hauptforderungen der Protestbewegung. Eine andere war der Kampf gegen die in Ägypten allgegenwärtige Korruption. Der Ex-Diktator und seine Söhne sowie zahlreiche Politiker und Geschäftsleute sind inzwischen wegen Korruptionsvorwürfen verhaftet worden. Erste Urteile wurden gefällt. Und trotzdem wird der Kampf gegen die Korruption in Ägypten wohl noch lange dauern. Denn sie hat in fast allen Bereichen des ägyptischen Staates Wurzeln geschlagen, der Bericht von Matthias Kündig.
Ägypten ist ein Haus, in dem jahrelang ein unbeliebter Mieter wohnte. Als es dem Besitzer endlich gelingt, den Bewohner zu vertreiben, hinterlässt dieser das Haus voller Schlangen und Ratten. Es ist Galal Amin, der bekannteste Ökonom Ägyptens, der dieses Bild entwirft.
And as you entered the house, snakes started to come out from every corner. You open a door of a room, rats and snakes would come out. This is the state of Egypt.
Korruption hat sich in Ägypten in allen Institutionen breit gemacht. Als besonders korrupt gelte die Polizei, sagt Anwalt Hossam Aissa.
The traffic police have only one mission: let you go if you pay him. If the contraventions £1,000, you have to pay £300.
Wer im Straßenverkehr eine Buße erhalte, stecke dem Polizisten einfach einen Teil in die Tasche und damit basta. Auch wenn er als Anwalt im Gericht das Büro eines Beamten betrete, öffne dieser sogleich seine Schublade und lege er dann kein Geld, die sogenannte Wasta, hinein, würden seine Unterlagen verloren gehen oder sicher nicht rechtzeitig weitergeleitet.
When you enter, he opened the drawer. If you don't put something, be sure your papers will not be well treated and will never reach its destination in due time.
Mit Wasta besserten ägyptische Beamte ihre kargen Löhne auf.
Corruption was another source of income for the legislative body.
Auch die erfolgreiche Unternehmerin Hania Salem zahlt täglich Wasta. Die Mechanik von Behörden und Verwaltung ölen, nennt sie es. Denn ohne Zustupf für die Schalterbeamten würden Anträge, Bewilligungen oder Ausweise auf deren Bürotischen liegen bleiben.
Sitting in the office where you have to give her £10, £20, any governmental paper you have to pay a bribe. And it was part of our lives. This is how we were born.
Die 37-jährige Hania ist mit dem ägyptischen System der Wasta aufgewachsen. Bis zur Revolution hat sie es nie hinterfragt. Als Angehörige der Oberschicht kann sie sich die Bestechungsgelder auch leisten. Ganz anders die arme Bevölkerungsmehrheit. Sie seien die Hauptleidtragenden der Korruption, sagt Omnia Hussein, die das Büro von Transparency International Ägypten leitet.
The most that pay the price of corruption are the poor, because that's their only access to services. To get their basic rights, so if they want to build a house, the amount from his income that they had to pay for getting permits,
um ein Haus zu bauen, müsse ein armer Bauer einen großen Teil seines Budgets schon nur für die Baubewilligung und die nötigen Schmiergelder aufwenden. Für die Machtelite des Regimes Mubarak hingegen war der Handel mit Bauland eine der wichtigsten Geldvermehrungsmaschinen. Prominentestes Beispiel ist der ehemalige Wohnbauminister Ibrahim Süleyman, der im großen Stil staatliches Land zu Spottpreisen an Familienmitglieder und Geschäftspartner verkaufte und sich selber illegal Liegenschaften aneignete. Dem ägyptischen Staat entgingen so nach Schätzungen bis zu 17 Milliarden Franken. Mittlerweile sitzt Süleyman in Untersuchungshaft zusammen mit den Mubarak-Söhnen, unzähligen Ex-Ministern und anderen Geschäftsleuten. Anwalt Hossam Aissa, Mitglied eines Bürgerkomitees zur Rückführung gestohlener Gelder, sagt, was die Mehrheit der Ägypter denkt.
Yes, it's a very good organization of bandits, real bandits, whose main objective was to use power to make fortune.
Unter Mubarak ist die Politik verkommen zu einem Vehikel fürs Geldverdienen. Immobilienhaie wurden Wohnbauminister, Hotelkettenbesitzer wurden Tourismusminister und so weiter. Dabei behielten sie stets ihre Unternehmen, die während ihrer Ministerzeit hemmungslos wuchsen. Eine amoralische Ehe zwischen Politik und Geld, fügt Wirtschaftsprofessor Galal Amin von der American University in Kairo sarkastisch hinzu.
Ja, der Minister of Tourism, his main business is in tourism. And so it was really completely unashamed marriage between business and politics or government.
Das war nicht immer so. Noch in den 60er Jahren unter Nasser wurden korrupte Politiker vom strengen, sozialistisch ausgerichteten Diktator bloßgestellt. Doch dann folgte Sadat mit seiner sogenannten Politik der offenen Tür, die Ägypten in Richtung Westen lenkte. Unter dem Druck der USA, dem Währungsfonds und der Weltbank kürzte Sadat die Löhne der riesigen Bürokratie und privatisierte staatliche Unternehmen. Der Staat zog sich aus vielen Bereichen zurück und überließ das Feld der Geschäftswelt. Einige wenige hätten profitiert, sagt Ökonom Amin, ganz ähnlich wie in Russland in den 90er Jahren.
It really meant a weaker government and it meant more powerful business interests. I think the same thing happened in Russia.
Sadats Nachfolger Mubarak hüllte den ägyptischen Staat weiter aus. Die Korruption konnte sich darin ungehemmt ausbreiten. Existierende Gesetze zur Korruptionsbekämpfung wurden kaum je umgesetzt. 2005 trat Ägypten zwar der UNO-Antikorruptionskonvention bei, in der Folge entstand aber nur ein undurchsichtiges Regelwerk mit großen Schlupflöchern und Widersprüchen. Zum Beispiel beim öffentlichen Beschaffungswesen. Zwar gab es eine Pflicht zur öffentlichen Ausschreibung, doch gleichzeitig erhielten Beamte das Recht, Aufträge eigenmächtig zu vergeben, erläutert Omnia Hussein von Transparency International.
Amendments to laws that would allow high-rank public officials to directly appoint contracts.
Verschiedene Bürgerkomitees, die sich bereits während der Revolution gebildet haben, machen derzeit Vorschläge, wie diese Widersprüche und Gesetzeslücken beseitigt werden können. Vor knapp einer Woche wurde mit dem ehemaligen Innenminister Habib al-Adli ein erster großer Fisch wegen Korruption zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt. Und gestern wanderte ein ehemaliger Tourismusminister für 5 Jahre hinter Gitter. Anwalt Hossam Aissa fordert aber, die gesamte alte Garde auf allen staatlichen Ebenen müsse ausgewechselt und mit 10 Jahren Politikverbot belegt werden.
People will never believe you unless the faces that have been exploiting them at all levels disappear from the scene. They cannot be representative at least for 10 years.
Nur mit neuen Köpfen glaubten die Ägypterinnen und Ägypter an den Wandel und seien auch bereit, ihr eigenes Verhalten zu ändern. Denn das ist im Moment noch nicht der Fall. Die Geschäftsfrau Hania Salem musste erst kürzlich wieder Wasta bezahlen, um ihre Identitätskarte zu erneuern.
I had to renew my ID card for the elections and I had to pay the woman.
Die Löhne der kleinen Beamten müssten steigen. Junge Menschen mit beruflichen Qualifikationen bräuchten Perspektiven und der Rechtsstaat müsse gestärkt werden. Ägypten brauche auf allen Ebenen eine gesunde Entwicklung, sagt Wirtschaftsprofessor Galal Amin. Einfach Köpfe auszuwechseln genüge nicht.
This is a very slow process. It's a tremendous job, like getting rid of the snakes. How can you get rid of the snakes? It's beyond me. Maybe you have to have some rooms remain closed. You can't just open all the rooms all the time.
Das Haus Ägypten von der Schlangenplage zu befreien sei ein langer, mühsamer Prozess. Eine schier unlösbare Aufgabe, die ein kluges, schrittweises Vorgehen erfordere.
Das war ein Bericht von Matthias Kündig. Während die Schweiz unter Trockenheit leidet, sind im Süden der USA weite Landstriche überflutet. Der 3700 Kilometer lange Mississippi ist derzeit mehrfach so breit wie normal und führt so viel Wasser wie seit der großen Flutkatastrophe 1927 nicht mehr. Damals führte die Flut zu großen politischen Veränderungen, und zwar im ganzen Land. USA-Korrespondent Peter Vögeli.
Angesichts der Rekordflut macht John Barry eine überraschende Prognose.
The danger is not over, but this flood is within the design capacity of the system.
Die Gefahr sei nicht gebannt und trockene Füße nicht garantiert, aber das System der Dämme könne die Wassermassen verkraften. Und
New Orleans, it's really the safest spot on the river because so much water is diverted away from New Orleans before it gets here.
New Orleans an der Mündung des Mississippi sei sogar der sicherste Ort entlang des hochwasserführenden großen Stromes, sagt Barry, falls die Poldergebiete, wie für solche Extremsituationen vorgesehen, geflutet würden. Barry weiß, wovon er spricht. Denn einerseits ist er Historiker und hat sich mit der großen Flut von 1927 befasst. Und das ist wichtig, weil das heutige Schutzsystem gegen Mississippi-Hochwasser nach der Katastrophe von 1927 designt wurde. Andererseits leitet er verschiedene Expertenkommissionen in Louisiana, die nach Hurricane Katrina 2005 ins Leben gerufen wurden. Barry hat den Blick fürs große Ganze und den braucht er auch, denn der Mississippi und seine Zuflüsse führen Wasser aus fast der Hälfte der USA, aus einem Gebiet von über 3 Millionen Quadratkilometern in den Golf von Mexiko. 43.000 Dämme schützen das Land entlang der Flüsse, aber bedrohen gleichzeitig den Golf von Mexiko, weiß Barry. Nur 6 Dämme in North und South Dakota sowie Montana, also ganz im Norden der USA, hielten so viel Sedimente zurück, wie das gesamte restliche Flusssystem ins Mississippi-Delta trüge, mit der Folge, dass auch deswegen in den vergangenen 50 Jahren 6.000 Quadratkilometer Land am Golf von Mexiko verloren gegangen seien und deshalb New Orleans viel weniger vor Hurricanes geschützt sei. Dämme sind nicht einfach Dämme und Hochwasser kann enorm politisch sein. Nach der Flut von 1927 habe in Amerika ein grundlegendes Umdenken über die Rolle des Staates eingesetzt, sagt Barry. Bis 1927 sei unbestritten gewesen, dass die Regierung möglichst nicht in das Leben der Einzelnen eingreifen solle, auch bei Katastrophen. Nach 1927 habe die öffentliche Meinung schlagartig umgeschlagen und dadurch auch das Fundament für die Zustimmung zum New Deal, dem größten staatlichen Programm in der Geschichte der USA während der Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren gelegt, sagt Barry.
I think this was an important step on the way station, sort of setting a precedent to the New Deal.
Die Flut von 1927 hat die öffentliche Meinung Amerikas in einer grundlegenden Frage verändert. Hurricane Katrina hat die Präsidentschaft von George W. Bush politisch massiv beschädigt. Das jetzige Hochwasser hat wahrscheinlich weniger gravierende Auswirkungen, nicht nur politisch, sondern hoffentlich auch für Mensch und Umwelt.
Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS und weiter geht's hier mit Technik in Tallinn, Energie in Bern und Politik in Cannes. 8,5 Milliarden Dollar hat Microsoft für die Übernahme von Skype bezahlt, für einen Dienst also, der Telefongespräche übers Internet anbietet und das kostenlos oder für ein paar Rappen, einen Dienst, der bis heute keinen Gewinn abwirft. Mehr als 200 Millionen Menschen benutzen Skype. Was die wenigsten wissen, die Software für Skype wurde im Baltikum entwickelt, in Estland. Und noch heute betreibt Skype dort die Entwicklungszentrale. Auslandredaktorin Brigitte Zink war vor kurzem dort.
Das Entwicklungszentrum von Skype ist ein gesichtsloser, länglicher, vierstöckiger Glasbau und liegt mitten im Industriegebiet am Stadtrand der Hauptstadt. Besucherinnen und Besucher werden abgeholt von Andreas Kütt, der sich als Chef-Evangelist von Skype vorstellt. Chef-Evangelist?
To an extent, yeah. People, when they work for Skype, people tend to... It's a family thing.
Ja, bis zu einem gewissen Grad schon. Für viele, die hier arbeiten, ist Skype so etwas wie eine Familie, sagt der gelernte Physiker, Mathematiker und Programmierer. Eine Skype-Familie, die 400 Mitarbeitende zählt, Programmierer, Entwickler, Software-Ingenieurinnen aus 40 verschiedenen Nationen, die alle in Englisch kommunizieren und die in Großraumbüros gemeinsam an Computern düfteln. Und die alle denselben Ehrgeiz haben, eine noch bessere Software fürs Telefonieren im Internet zu entwickeln. Und dies alles in scheinbar ganz lockerer Atmosphäre. Sogar einen Saunakomplex gibt es, mitten im Grossraumbüro im vierten Stock.
Ja, and this is our sauna. Sauna-Komplex.
So freimütig Andreas Kütt über all die Annehmlichkeiten für die Angestellten berichtet, die per Velo zur Arbeit fahren, umso zurückhaltender ist er, wenn es ums Geschäftliche geht. Keine Fragen zur Zukunft von Skype und keine zum Geschäftsgang, hieß es schon vor unserem Besuch. Der Grund, ob Skype an die Börse geht oder verkauft wird, dies gehörte beim Besuch Anfang März noch zu den bestgehüteten Geheimnissen. Damit beim Interview ja nicht ausgeplaudert wird, schaltet sich die Informationschefin von Skype International in London per Videokonferenz zu und mischt sich bei der Frage ein, wie Skype von der Wirtschaftskrise getroffen worden sei, die Estland vor 2 Jahren praktisch an den Rand des Ruins brachte.
You know, more and more companies at that stage were looking at ways to try and save money, so Skype was a natural answer for them. Yeah.
Weltweit hätten praktisch alle Unternehmen sparen müssen, vor allem auch beim Reisebudget. Davon habe Skype enorm profitiert, sagt Infochefin Jacqueline in London. Tatsächlich hat die Wirtschaftskrise die IT-Branche weit weniger stark getroffen als etwa den Bausektor oder den Staatsdienst, wo das brutale Sparprogramm der Regierung vielen Estinnen und Esten den Job kostete. Noch immer liegt die Arbeitslosigkeit über 15%. Dass Skype ausgerechnet in Estland Fuß gefasst hat, liegt auch am IT-freundlichen Klima des baltischen Landes. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hat Estlands Regierung die Liberalisierung der Wirtschaft und die Modernisierung des Landes vorangetrieben. Das sei richtig gewesen, sagt Kalle Tammemä, Direktor des staatlichen IT-Kollegs in Tallinn.
Valitsus on ühelt poolt Eesti IT-arengust võitnud ja
Estlands Regierung habe eine gute IT-Atmosphäre geschaffen. Nicht nur mit Steuererleichterungen für Unternehmer, sondern auch mit Investitionen in die Bildung, sagt IT-Direktor Tammemä. In Schulen ist Informatik Pflichtfach ab der ersten Klasse, die Verwaltung ist auf dem Netz öffentlich zugänglich, die Steuererklärung füllen schon mehr als die Hälfte am Computer aus und Park- und Kinotickets werden seit Jahren per Handy bestellt. Damit gilt Estland als EU-Spitzenreiter in Sachen Informatik. Und so haben sich neben Skype auch Firmen wie Playtech und Logitech in Estland angesiedelt.
Perspektiivid on väga head, sellepärast et selline puudujääk IT-tööstuses.
Die Perspektiven für die IT-Studenten seien deshalb in Estland gut, sehr gut sogar. Noch immer würden hier über 1000 Spezialisten gesucht, sagt der Direktor. Und so haben Estlands Studienabgänger zumindest in dieser Branche gute Aussichten auf einen Arbeitsplatz.
Im Kanton Bern soll obligatorisch kontrolliert werden, ob ältere Wohnhäuser genügend isoliert und energieeffizient sind. So will es das neue Berner Energiegesetz. Diesen Zwang wollen sich viele Hauseigentümer nicht bieten lassen. Und auch eine geplante neue Abgabe auf dem Strom zur Förderung von Gebäudesanierungen missfällt bürgerlichen Politikern. Erstmals seit der Atomkatastrophe in Japan kommt es damit nächstes Wochenende in der Schweiz zu einem energiepolitischen Volksentscheid. Toni Koller.
Um Energieverbrauchsregeln streitet man sich im Kanton Bern schon jahrelang. Ursprünglich hatte die rot-grüne Kantonsregierung ein deutlich strengeres Gesetz angestrebt. Sie wollte eine Lenkungsabgabe auf Strom und eine Sanierungspflicht für schlecht isolierte Bauten. Das Kantonsparlament entschärfte die Pläne. Das Energiegesetz verlangt nun lediglich, dass Wohnbauten, die älter als 20 Jahre sind, energietechnisch überprüft werden. Doch den bürgerlichen Kritikern geht auch dieser obligatorische Gebäudeausweis zu weit. Komiteesprecher Adrian Haas.
Es hat keinen Sinn, Tausende von Hauseigentümern, die keine Verkaufsabsichten oder auch kein Geld zum Sanieren haben, zu zwingen, ein Papier für 500 bis 1000 Franken zu erstellen. Das ist reine Bürokratie.
SP-Regierungsrätin Barbara Ecker hingegen verteidigt die Ausweispflicht.
Viele Hausbesitzer wissen gar nicht, wo ihr Gebäude energetisch überhaupt steht. Und es ist wichtig, dass sie mit einem solchen Ausweis sehen, wie schlecht oder wie gut ihr Gebäude ist.
So würden manche motiviert, ihr Haus freiwillig zu sanieren. Das führt zum zweiten Thema, wo sich das Gesetz der rot-grünen Berner Regierung vom bürgerlichen Vorschlag unterscheidet. Gemäss Gesetz würden Gebäudesanierungen mit insgesamt 30 Millionen Franken pro Jahr unterstützt. Das Geld käme von einer kantonalen Förderabgabe auf Elektrizität. Für die bürgerliche Gegnerschaft eine unerwünschte neue Sondersteuer.
Es gibt auch andere Staatsaufgaben, da könnte man überall noch Sondersteuern einführen. Das Problem ist, der Kanton Bern ist von der Steuerbelastung her ohnehin in der Spitzengruppe schweizweit und es mag einfach nichts mehr leiden.
Das Kantonsparlament könne Gebäudesanierungen ja aus ordentlichen Staatsmitteln fördern, sagt Adrian Haas. Daran mag SP-Energiedirektorin Ecker angesichts bevorstehender Sparrunden nicht glauben. Sicherzustellen sei die Förderung der Energieeffizienz nur mit einer Stromabgabe. Und?
Mit diesen Geldern, die dann ja in Sanierungen investiert werden, profitiert die Volkswirtschaft, indem das vor allem KMUs profitieren, Arbeitsplätze erhalten werden oder sogar neue geschaffen.
Bisher kennt einzig der Kanton Basel-Stadt vergleichbare Abgaben auf der Elektrizität. Mit der Katastrophe von Fukushima hat sich nun die Ausgangslage verändert. Energiesparen dürfte noch wichtiger werden, weil längerfristig kaum mehr mit Atomstrom zu rechnen ist. Das vermag die Kritiker des Berner Energiegesetzes aber nicht umzustimmen.
Die Gebäudesanierung dient eben nicht dem Stromsparen, sondern dem Einsparen von fossilen Heizenergien, zum Beispiel Erdöl. Das ist auch gut, aber bei Fukushima geht es um die Frage des Stroms. Also ich würde nicht jetzt das Vehikel Fukushima missbrauchen für diese Energiegesetzabstimmung.
Für Grüne und Linke wie Barbara Ecker sind die Ereignisse in Japan jedoch ein Argument mehr für das neue Energiegesetz und gegen seine bürgerliche Abschwächung.
Wenn wir ernst machen wollen mit der Energieeffizienz, dann müssen wir eben bei den Gebäuden anfangen. Dieser Fukushima-Effekt führt dazu, dass die Bevölkerung heute viel sensibler ist. Und von dem her ist dieses neue Energiegesetz ein erster kleiner Schritt zu dieser Wende.
Mitte Mai entscheiden die Stimmberechtigten im Kanton Bern, welche Rolle der Staat bei dieser Wende spielen soll.
Heute Abend gehen in Cannes wieder mal die Scheinwerfer an für Stars und Sternchen. Und das größte Filmfestival der Welt startet mit Midnight in Paris, dem neuen Film von Woody Allen, in dem auch Carla Bruni, die Frau des französischen Staatspräsidenten, einen kleinen Auftritt hat. Genau in einer Woche wird das Festival mit La Conquête einen Film über Sarkozys unzimperlichen Wahlkampf 2007 zeigen. Wie unabhängig also ist das Festival, das zu einem großen Teil vom französischen Staat finanziert wird? Aus Cannes, Filmredaktor Michael Sennhauser.
Das Filmfestival von Cannes ist heute das wichtigste der Welt. Es wurde 1938 ins Leben gerufen, nachdem in Italien Mussolini das Festival von Venedig für seine faschistischen Ziele instrumentalisiert hatte. Der damalige französische Bildungsminister Jean Zay ergriff die diplomatische Initiative und der französische Staat trägt bis heute etwa die Hälfte des jährlichen Budgets von rund 20 Millionen Euro. Das Geld kommt hauptsächlich aus den Mitteln des Centre National de la Cinématographie und keine Nation der Welt schützt das eigene nationale Filmschaffen so stark wie Frankreich. So ist es nicht weiter verwunderlich, dass die französischen Filme im Festivalprogramm immer wieder dem Vorwurf der Begünstigung ausgesetzt waren. Und noch weniger verwunderlich, wenn die Festivalleitung bei jeder sich bietenden Gelegenheit ihre Unabhängigkeit betont. Das Dilemma der Festivalleitung von Cannes zeigte sich einmal mehr, als bekannt wurde, dass das diesjährige Festival mit dem neuen Film von Woody Allen eröffnet werden sollte, in dem die Frau des amtierenden Staatspräsidenten eine winzige Rolle spielt. Carla Bruni und ihr Mann Nicolas Sarkozy auf dem roten Teppich in Cannes? Der PR-Effekt für das Festival, aber auch für Sarkozy, wäre schwer einzuschätzen. Seine Berater hätten Sarkozy von einem Auftritt in Cannes abgeraten, melden die französischen Medien, und das Festival selber demonstriert seine Unabhängigkeit vom Élysée mit der Programmation des Films La Conquête, der, so hört man, nicht eben schmeichelhaft den Wahlkampf und die Machtergreifung Sarkozys im Jahr 2007 nacherzählt. «Ich grüße das Frankreich, das früh aufsteht und keine Subventionen verlangt», sagt da der Politiker im Kinotrailer.
Je salue la France qui se lève tôt, qui ne demande pas de subvention.
Und auch Sarkozys Scheidung von seiner zweiten Frau Cecilia wird im Film thematisiert. Jetzt, wo du Präsident wirst, brauchst du mich nicht mehr, sagt sie. Aber anders als von gewissen Gazetten behauptet, habe das Élysée zu keinem Zeitpunkt Druck auf das Festival ausgeübt, den Film zu zeigen oder nicht zu zeigen, betont Festivaldirektor Thierry Frémou.
Contrairement à ce qui a été écrit dans certaines Gazettes, il n'y a eu aucune pression pour nous demander de prendre ou de ne pas prendre le film.
Im Gegenteil, sagt Frémou. Aus Regierungskreisen seien sie sogar herzhaft aufgefordert worden, die Unabhängigkeit des Festivals von Cannes zu demonstrieren.
Il nous a été soigneusement recommandé de faire preuve de la souveraineté habituelle qui est celle du Festival de Cannes.
Und so wird der Film La Conquête über die Machtergreifung des amtierenden französischen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy am nächsten Mittwoch seine Premiere am Filmfestival von Cannes feiern und am gleichen Tag in den französischen Kinos anlaufen.
Michael Sennhauser berichtete hier im Echo der Zeit. Verantwortlich für die Sendung war Tobias Gasser und für die Nachrichten Christian Lüscher. Am Mikrofon war Philipp Scholkmann.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.